Dieser Podcast wird präsentiert von der HWZ. Berufsbegleitend weiterbilden an der Hochschule für Wirtschaft Zürich, direkt beim Hauptbahnhof.
NZZ Akzent. Was für eine Premiere heute, Lukas. Thema heute im Podcast sind wir selber, die NZZ.
Genau, David. Genau vor einem Jahr war das, als unsere Zeitung, die NZZ, gehackt wurde, von Cyberkriminellen angegriffen wurde, und zwar im großen Stil.
Ich kann mich noch gut erinnern, das war schon eine sehr komische Situation und gerade für mich als Papierliebhaber, weil für mich war am schlimmsten, ich konnte nicht drucken.
Ah, du druckst immer alles aus.
Ja, ich bin einer dieser.
Genau. Für mich war es natürlich auch besonders. Ich bin Technologieredakteur und ich schreibe ganz viel über Cyberangriffe, über IT-Sicherheit. Und bei solchen Angriffen ist es häufig so, dass die betroffenen Firmen, das Opfer, dass die sich schämen, darüber zu sprechen.
Man liest ja immer. Es passiert viel, aber man weiß nicht ganz genau.
Genau, man weiß nicht genau, was passiert ist, was dahinter steckt. Und beim Angriff auf die NZZ habe ich dann gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit, also einen Cyberangriff mal von nahe mitzuerleben. Und ich war dann dort, ich habe zugeschaut und ich habe gesehen, wie die NZZ gegen eine Cybermafia kämpft. Und am Schluss halt eben ist es ein Kampf, den man eigentlich nicht gewinnen kann.
Im März vor einem Jahr wird die NZZ Opfer eines Cyberangriffs. Technologieredaktor Lukas Mäder hat den Abwehrkampf begleitet. Entstanden ist das seltene Protokoll eines Unternehmens im Ausnahmezustand. Ich bin David Vogel. Lukas, ich erinnere mich vage an diesen Tag, 24. März, das war ein Freitag. Ich weiß noch, er begann eigentlich ganz okay. Die Kaffeemaschine funktionierte, unsere Slack-Chat-Maschine funktionierte, der Lift funktionierte. Es war eigentlich ein normaler Tag.
Es war eben für die Redaktion wirklich zu weiten Teilen auch ein normaler Tag, weil auch die E-Mails funktionierten, die Webseite ging, man konnte auch die Artikel schreiben im Online-Redaktionssystem. Insofern, ja, es war wie ein normaler Tag und es gab so ein bisschen die Gerüchte im Gang, eben da ist ein Cyberangriff im Gange. Aber auf der anderen Straßenseite, da bei der IT, dort wo die Informatiker zu Hause sind, dort herrschte wirklich Ausnahmezustand.
Und du warst dort?
Ich war dann dort am Freitagnachmittag und man muss sich vorstellen, da wurde ein sogenannter War Room eingerichtet, also ein Krisenraum. Also das war ein ganzes Stockwerk mit Arbeitsplätzen. Dort waren dann die Informatiker logischerweise, dann aber auch die Geschäftsleitung, der CEO, der Hausjurist, weil es da auch rechtliche Fragen gibt. Und das war logischerweise die Idee, dass die alle zusammen sind in einem Raum. Mhm. Und als ich da ankam, es war so eine spezielle angespannte Stimmung. Man war konzentriert, aber es lag so etwas in der Luft. Man sah noch die Gipfeli vom Morgen rumliegen. Es war alles so ein bisschen improvisiert und eben, es war ein Ausnahmezustand.
Okay. Was ist denn zuvor genau passiert, dass man gleich einen War Room entstehen lassen soll?
Es sind unbekannte Hacker, Cyberkriminelle sind in die IT-Systeme eingedrungen. Und zwar war das schon 3 Wochen vorher. Die haben dort wie so eine Hintertüre platziert und haben sich ruhig gestellt. Und dann in der Nacht auf Donnerstag, also noch eine Nacht vorher, haben sie angefangen, sich im Netzwerk der NZZ auszubreiten. Okay. Und da gab es auch schon so einen ersten Alarm, aber den hat man da nicht genug ernst genommen. Und dann in der Nacht auf Freitag, da haben sie dann zugeschlagen. Sie haben diese Schadsoftware wirklich im ganzen Netz verbreitet und es sind 200 IT-Systeme der NZZ wurden verschlüsselt.
So viele haben wir.
Ja, aber klar, das sind natürlich auch ganz kleine sozusagen Systeme. Ja. Und es ist natürlich, man muss sich das auch vorstellen, die NZZ, das ist nicht nur die Zeitung, sondern das ist ein Verlag, wir haben ein Filmfestival, wir haben eine Beteiligung an einem anderen Medienhaus, CH Media, die haben die gleiche IT, also die IT wird zusammen gemacht. Also die waren auch betroffen mit Regionalzeitungen, mit Radiostationen, Fernsehstationen. Ja, da kommt schon was zusammen.
Und wenn du sagst, Schadsoftware. Was macht sie denn für einen Schaden?
Das war ein sogenannter Ransomware-Angriff. Das ist eine Schadsoftware, die die IT-Systeme, die Daten verschlüsselt.
Aha.
Also das heißt, du kannst dann diese Dateien nicht mehr öffnen, aber das hat auch zur Folge, also wenn es Daten sind, aber bei Servern, Betriebssystemen hat das auch zur Folge, dass man das Betriebssystem gar nicht mehr starten kann oder es läuft ein Service nicht mehr. Also diese Rechner, diese Systeme, die werden dann wirklich unbrauchbar. Und meistens, bevor sie diese Systeme verschlüsseln, entwenden die Kriminellen noch Daten aus dem Netz. Mhm. Also die saugen die ab, kopieren die raus und dann verschlüsseln sie die Server und fordern ein Lösegeld.
Und das ist bei der NZZ passiert?
Genau.
Und wer sind denn die Täter?
In unserem Fall war es die Gruppe Play. Ist eine Gruppe, die im letzten Jahr sehr, sehr aktiv war. Und man muss sich das so vorstellen, es gibt so ein Kernteam, das diese Software entwickelt. Und das stammt so aus dem russischen Ökosystem von Cyberkriminellen. Aber die eigentlichen Angriffe führen dann irgendwelche anderen Personen oder wiederum Gruppen aus und die agieren global, also die können von irgendwo her auf der Welt stammen. Und das weiß man logischerweise nicht.
Okay. Lass uns mal zurückgehen in diesen War Room. Freitag, 24. März, nachmittags, da bist du da. Es ist der erste Tag. Man hat gerade erfahren, oh la la, das ist jetzt etwas Schlimmes. Was passiert dann?
Ja, in diesen ersten Stunden war es ein Stochern im Nebel. Also dieser Krisenstab und die IT-Leute, die mussten sich zuerst einmal orientieren. Mhm. Also wo sind die Angreifer überall drin? Welche Systeme funktionieren nicht mehr? Welche funktionieren? Es hat etwa die Hälfte der Systeme hat noch funktioniert. Auch unsere Laptops, deine und meiner, die haben fast alle Laptops der Mitarbeiter waren nicht betroffen. Also es ging darum, überhaupt mal eine Übersicht zu kriegen, oder? Und da waren auch externe Spezialisten von einer externen IT-Firma. Das waren auch zwei Polizisten der Kantonspolizei dort, ein Experte des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit.
Ah, okay.
Also man hat da so ein bisschen Orientierung geschaffen. Mhm. Und das Ziel war eigentlich von Anfang an der Geschäftsleitung des Krisenstabs, wir zahlen, wenn möglich, kein Lösegeld.
Aha.
Wir hatten sozusagen den Vorteil, wir hatten zum einen diesen Notfallplan, wir hatten auch funktionierende Backups und man hat auch angenommen, dass nicht so viele Daten gestohlen wurden von den Kriminellen. Deswegen war die Priorität, okay, wir müssen diese IT-Systeme, die nicht mehr funktionieren, die müssen wir einfach wieder zum Laufen bringen.
Du sagst das jetzt so einfach, aber wenn ich mich daran erinnere, vor einem Jahr, also unsere Kolleginnen und Kollegen von der IT, die hatten ziemlich dunkle Augenringe.
Ja, es gab auch wirklich zu tun. Eben, wie gesagt, rund die Hälfte der Systeme war kaputt, funktionierte nicht mehr. Ein IT-Verantwortlicher hat es verglichen mit einem Hochhaus, das zerbombt ist. Also man hat gewisse Stockwerke, die sind total ausgebrannt. Ein Treppenhaus ist eingestürzt, der Lift funktioniert nicht mehr. Aber es gibt dann auch wieder Stockwerke, wo vielleicht nur das Geschirr zerschlagen ist, wo man ein bisschen reparieren muss und dann geht es wieder. Mhm. Was zum Beispiel nicht funktioniert hat, war der Export für die Zeitungsproduktion, also die Printproduktion, das musste man dann von Hand machen. Mhm. Automatische Zahlungen, Zahlungssystem hat nicht mehr funktioniert bei der Buchhaltung. Du konntest nicht mehr drucken, ich auch nicht mehr. Ja. Es gab ganz viel, das dann wie nicht funktioniert hat. Aber eben, das war natürlich auch unser Glück. NZZ.ch hat funktioniert. Man konnte Online-Artikel lesen. Wir konnten neue Artikel publizieren, ohne Einschränkungen. Zum Beispiel eben E-Mail hat auch problemlos funktioniert.
Also kann man sagen, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen.
Ja, auf eine Art schon, aber man musste ja so schnell wie möglich wieder auf eine sichere IT-Infrastruktur kommen. Und dafür musste man eigentlich die ganzen IT-Systeme, auch die, die noch liefen, in einer neuen Umgebung neu aufbauen, dass nicht noch irgendwo versteckt eine Hintertür der Angreifer drin ist.
Also um beim Bild vom Hochhaus zu bleiben, man hat das Hochhaus nicht saniert, sondern man hat ein neues Hochhaus gebaut.
Genau, und man hat die Möbel, die noch instand waren, die hat man genommen, gesäubert.
Aha.
Und ins neue Hochhaus getragen. Und das war insgesamt war das ein Projekt, das normalerweise etwa anderthalb Jahre in Anspruch nimmt. Und das hat man in zwei Wochen gemacht, oder? In den ersten Tagen, die IT-Mitarbeiter, die gingen noch kurz nach Hause, um zu schlafen. Und die haben tagelang ohne Pause gearbeitet. Ich meine, eben Freitag begann der Angriff, Samstag, Sonntag, dann die ganze Woche. Und da gab es Mitarbeiter, die kamen an den Anschlag. Das darf man nicht unterschätzen.
Und so lassen sich auch die dunklen Augenringe erklären.
Genau.
Okay, und dann?
Genau, zwei Wochen nach dem Angriff, das war dann eigentlich zum Glück Ostern, weil die Verantwortlichen da dann mehr Zeit hatten. Da ging es dann darum, den Betrieb von diesem alten System, von diesem zerbombten Hochhaus eben zu zügeln in das neue System. Und das ist ein heikler Moment, wenn man das umstellt, weil man kann dann nicht mehr zurück, wenn die Systeme einmal umgestellt sind. Und das ist aber gelungen. Und das war dann eine große Erleichterung an diesem Osterwochenende. Und man glaubte dann auch, das Gröbste sei vorbei. Aber die Zeit des Verschnaufens, die war kurz. Ich habe vorhin gesagt, dass man gedacht hat, dass nur wenige Daten abgeflossen sind, von den Kriminellen gestohlen wurden. Aber das stimmte nicht. Das Ausmaß war viel größer als angenommen.
Wir sind gleich zurück.
Lust auf neue Herausforderungen? Dann ab an die HWZ. Unsere Studiengänge bieten dir Flexibilität, ein großes Netzwerk und praxisorientierte Inhalte. Unsere visionären Bildungsangebote im Bereich Wirtschaft vermitteln dir Wissen, das du unmittelbar im Alltag anwenden kannst. HWZ, deine Hochschule für Wirtschaft, direkt am HB Zürich.
Also Lukas, die IT der NZZ ist umgezogen in das neue Hochhaus sozusagen. Ein Monat ist bereits vergangen fast seit dem Cyberangriff. Die Verhandlungen mit den Erpressern sind immer noch im Gang. Was passiert dann?
Es war der 18. April. Die NZZ erhielt ein Video, das die Kriminellen erstellt hatten, 4 Minuten lang. Und darauf sieht man, wie sie auf einem Computerbildschirm durch die Ordnerstruktur durchgehen, wie sie da Ordner öffnen, wie man sieht die Dateinamen, sie öffnen einzelne Dateien, um zu zeigen, dass diese Dateien nicht verschlüsselt sind, dass sie wirklich Zugriff haben, dass es echte Daten sind, 4 Minuten lang. Und man sieht, okay, die Kriminellen, die blöffen nicht. Sie haben wirklich vertrauliche Daten der NZZ, sensible Geschäftsdaten, haben sie in ihrem Besitz. Okay. Und die Drohung steht im Raum, dass das 800 Gigabyte sind, viel mehr als angenommen. Die Täter, die haben jetzt gedroht, diese sensiblen Daten zu veröffentlichen, wenn die NZZ nicht bezahlt. Und das war schon so ein Schock, weil man hatte bis dahin noch die Hoffnung vielleicht, dass man glimpflich davon kommen würde. Aber auch das ist eine ganz häufige Taktik dieser kriminellen Banden, dass man den Druck immer weiter erhöht, um das Opfer doch noch dazu zu bringen, dass es bezahlt.
Ich kann mich noch gut erinnern, das ging. Ich hatte eigentlich diesen Cyberangriff schon fast vergessen und plötzlich hieß es, Achtung, außerordentliche Mitarbeiterinformation.
Genau, die Geschäftsleitung ist dann vor die Mitarbeiter getreten. Also es gab eine Videokonferenz. Und da ist der CEO Felix Graf, das hat man dann gesehen, da war sehr zerknirscht und hat gesagt, ja, wir müssen vom Schlimmsten ausgehen, dass da persönliche Daten veröffentlicht werden, von den Mitarbeitern, Lohndaten, Personaldossiers im schlimmsten Fall.
Also irgendwie nicht mehr nur die Technik plötzlich im Vordergrund, sondern plötzlich geht es um uns, um mich, um dich.
Um die Mitarbeiter, um die Menschen. Das hat man auch gemerkt in dieser Mitarbeiterinformation. Es kamen dann viele Fragen, die Mitarbeiter waren verunsichert. Was bedeutet das? Gibt es da Gefahren für mich? Gibt es da Missbrauchspotenzial? Und gleichzeitig, die Daten waren noch nicht publiziert. Die Geschäftsleitung, die konnte eigentlich gar noch nicht antworten auf die meisten dieser Fragen. Und was Felix Graf, der CEO, machen konnte, das war, er konnte sich entschuldigen. Das hat er gemacht.
Er hat aber auch immer wieder betont, dass er auf keinen Fall zahlen möchte.
Genau, und das ist eigentlich auch sinnvoll, weil wenn man Lösegeld bezahlt, dann haben die Kriminellen wieder mehr Geld, also dann kommt dieser Teufelskreis, wird dann nie gestoppt und bezahlt hat die NZZ nicht und die Kriminellen in diesem Fall geht es dann darum, das Opfer soll den ganzen Schmerz spüren und so haben dann die Kriminellen alle Daten ins Darknet gestellt, also in diesen anonymisierten Teil des Internets, in dem sich viele Cyberkriminelle bewegen. Das waren 500 Gigabyte an Daten, tausende sicher von Dokumenten, von Word-Dateien, Excel-Listen, teilweise Bilddateien, zum Beispiel Ausweiskopien. Es waren ganz viele private Infos, vertrauliche Details aus dem Geschäft, eben wie ich gesagt habe, Lohndateien, teilweise Krankengeschichten.
Also eigentlich wirklich Sachen, die wirklich nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Also das ist wirklich ein Super-GAU, kann man schon sagen.
Ja, es ist natürlich äußerst unangenehm für die Betroffenen, für die Mitarbeiter, natürlich auch für das Unternehmen, das sich ja in einer gewissen Weise eine Blöße gibt. Aber insgesamt war es wahrscheinlich kein Super-GAU, weil das wäre gewesen, wenn zum Beispiel die Zeitung nicht mehr hätte erscheinen können. Ja. Oder wenn wirklich alle Computer betroffen gewesen wären. Und dass das nicht passiert ist, liegt schon auch daran, dass die NZZ anderthalb bis zwei Jahre vor dem Vorfall begonnen hat, Maßnahmen zu ergreifen. Man hatte einen Notfallplan, man hatte externe Dienstleister, auf die man rasch zugreifen konnte. Man hatte auch Sicherheitsvorkehrungen. Die haben zwar nicht alle gegriffen, aber man hatte Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Und deswegen würde ich sagen, es kam dann insgesamt nicht ganz zum Supergau.
Es war ein GAU.
Es war ein schlimmer Vorfall.
Okay. Und für die Kriminellen?
Für die Gruppe Play war es natürlich eigentlich ein Misserfolg, weil sie hatten einen großen Aufwand, sie hatten diesen ganzen Angriff ausgeführt, aber sie haben kein Geld verdient. Oder? Und dann ziehen sie weiter zum nächsten Opfer.
Okay. Ich meine, das tönt jetzt alles so weit, so gut. Für mich als Privatperson weiß ich jetzt, irgendwo da draußen in diesem Darknet, wo ich noch nie im Leben war, gibt es Informationen über mich. Auch du, deine Informationen sind auch dort abgespeichert. Das ist nicht angenehm.
Ja, genau. Aus technischer Sicht ist der Vorfall abgeschlossen. Die Systeme laufen wieder, sind neu aufgesetzt. Aber klar, diese Datenveröffentlichung kann man nicht rückgängig machen. Diese Informationen der einzelnen Leute, die sind draußen. Diese Blöße sozusagen, die bleibt auch bestehen. Ja.
Wir haben gesagt, wir reden darüber, weil eben viele andere Firmen nicht darüber sprechen. Also wenn man die Zahlen anschaut, wie viele Cyberangriffe jährlich stattfinden, das ist schon eine große Zahl. Was würdest du jetzt sagen, was jetzt, wo du diesen Einblick hattest, was kann man jetzt daraus für Lehren ziehen?
Ich glaube, was wirklich für mich als Beobachter aus nächster Nähe beeindruckend war, war auch diese Belastung der Mitarbeiter. Also wirklich zeitlich diese Arbeit, dieser Stress, es ist immer dieser Druck da. Und gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, dass Vorkehrungen, einen Notfallplan erstellen, das hilft, auch wenn der Angriff dann trotzdem stattfindet. Mhm. Es mindert den Schaden und insgesamt, man ist eben nicht hilflos diesen Cyberkriminellen ausgeliefert.
Wenn man sich anständig vorbereitet.
Ja, Vorbereitung ist wichtig und sie hilft sogar dann, wenn sie nicht perfekt ist.
Naja, gutes Motto. Vielen Dank, lieber Lukas.
Danke, David, für das Gespräch.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin David Vogel. Bis bald.